So, Psalm 49 sind wir angekommen. Ja, mal gucken, wenn es gut klappt, kriege ich die 50 heute geknackt. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jugend. Höret zu, alle Völker, merket auf alle, die in dieser Zeit leben. Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Also einmal alle aufmerken, die zu dieser Zeit leben, da ist es natürlich erstmal gemeint zu der Zeit der Söhne Korach, aber da steht ja nicht genau dabei, wann. Und darum ist das Schöne dabei, das ist so ein zeitloser Psalm. Das gilt immer. Diese Zeit ist auch jetzt. Also so wie auch, also Paulus zitiert ja im 2. Korintherbrief aus Jesaja, zur angenehmen Zeit oder zur Zeit der Gnade will ich dich ja hören. Und dann siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Also so auch hier, dass diese Zeit ist genau das. Und zwar alle Leute, alle Völker, alle einfachen Leute und Herren, reich und arm miteinander. Also das Wort hier ist für alle gemeint. Einfach damit auch jeder weiß, ich soll zuhören. Mein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Weisheit reden, das hatten wir bei Psalm 47 schon. Was ist Weisheit? Da gucken wir mal in den 1. Korintherbrief, wo Paulus da nämlich sagt, die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Und umgekehrt dann auch. Das heißt also, und was ist die Torheit für die Welt? Das ist das Wort vom Kreuz. Natürlich waren die damals keine Christen, die Korachiter. Die haben also nicht das Wort vom Kreuz in dem Sinne reden können, aber die Art und Weise, was das Wort vom Kreuz bedeutet, nämlich sich selber zu verleugnen und sagen, ich vertraue nicht mehr mir, ich vertraue Gott, was mir mein eigener Verstand, meine eigenen Gefühle und sonst so sagen, das so muss ich zurückstellen hinter das, was Gott sagt. Und dann kriege ich alles mögliche Wunderbare dabei heraus. Dann kann Abraham auf einmal sagen, obwohl er mit 100 nicht mehr in der Lage ist und Sarah sowieso nicht, dass die beiden ein Kind zusammenkriegen. Dann funktioniert es auf einmal, dass die Witwe in Zarpat Elia ihr letztes Mehl und Öl gewissermaßen opfert und damit ihr eigenes Leben. Und dass sie dadurch aber die gesamte Dürrezeit, die noch restlich ist, am Leben bleiben. Also faszinierend solche Sachen halt dabei. Das ist die Weisheit, dass ich davon rede, auch wenn die Situation bescheuert ist ohne Ende und eigentlich so aussieht, als wäre es alles tot, gucke ich auf Karfreitag und auf Ostern und kann sagen, es ist Gott trotzdem nicht unmöglich. Und selbst wenn es schon 4 Tage im Grab liegt, Lazarus, weiß ich doch immer noch, Gott hat immer noch die Macht und auch den Willen, da was wieder rauszuholen. Also bei der Auferstehung konnte der Mensch wirklich nichts dazu machen, aber bei ganz vielen Sachen macht sich Gott dann dafür aber abhängig davon. Dass wir halt dann wirklich sagen, ja, das ist Weisheit, der folge ich. Denn sobald ich sage, das ist töricht, das ist völlig bescheuert, dann bringt das auch nichts mehr, dann kann Gott nicht helfen, weil ich mich dagegen stelle. So. Und dann auch mein Spruch, soll ich mal urteilen, und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Das Rätselwort kann auch tatsächlich bedeuten, dass ich eben das Wort vom Kreuz rede und dass die Leute einfach nicht verstehen. Ganz besonders krass ist das bei dem Propheten Hesekiel oder Ezechiel, je nachdem, welche Übersetzungen man hat, wird er anders genannt. Aber da er Jechezkeel heißt, ist es völlig egal, beide liegen falsch. Genau. Der sagt in den Kapitel 20, nämlich Klagen zu Gott, die sagen immer, über mich redet er nur in Rätseln. Also von dem her, Gottes Wort muss gar nicht unbedingt immer verständlich sein. Es ist schön, wenn es verständlich ist. Aber an manchen Punkten geht es einfach über die Köpfe der Leute hinweg. Warum? Weil sie noch nicht so drin sind in den Dingen Gottes. Und es gibt so ein schönes Meme, nennt man das, also Meme geschrieben, und man nimmt Bilder, irgendwelche populären Bilder oder was auch immer und setzt einen neuen Text drauf. Und dann gibt es das, dass Jesus seine Jünger fragt, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und die Jünger antworten mit einer hochtheologischen Antwort und Jesus sagt auch nur, was? Und dann hätte ich es eigentlich noch witziger gefunden, wenn Jesus dann mit einer noch komplizierteren Antwort geantwortet hätte und dann sich wendet zu einem kleinen Kind und sagt, hallo, ich bin Jesus, ich hab dich ganz lieb. So. Vers 6. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, damit er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe. Also, warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen? Böse Tage, ne, wenn irgendwas ist, was der Welt gerade passiert und wo man sich dann denkt, ja, da kann ich jetzt auch nicht wirklich was damit machen. Das sind dann oft die Zeiten, in denen man sagt, jetzt kann ich mich auch nicht auf Gott verlassen, jetzt muss ich mich auf mich selber verlassen. Warum? Weil wir uns einem doch nicht wirklich auf Gott verlassen wollen. Und das ist dann auch dieses sich verlassen auf Hab und Gut. Gilt sogar für arme Leute. Also armer Mensch, der ja eigentlich sagen könnte, ich habe ja nur Gott, kann trotzdem sich auf Reichtum verlassen, weil er dann sagt, ich habe das ja nicht. Und dann, oh, wie ich armer und so weiter. Also an dem Punkt ist Mammon dienen bedeutet nicht einfach bloß, dass man so reich ist, dass man sagt, ich brauche Gott nicht, sondern dass mitunter auch, dass man halt sagt, ja, ich habe ja überhaupt nichts, ich kann mit Gott gar nichts. Aber Gott ist derjenige, der dem Sämann Samen gibt zum Aussehen. Und der Kontext von dem Vers in 2. Korinther 9 geht sogar darum, dass Paulus Geld als Saat bezeichnet, die man dann halt auch vermehrt wiederbekommt. Und dann aber eben, es nützt einem kein Hab und Gut, man kann sich nicht selbst bei Gott auslösen. Der Einzige, der uns auslösen kann, ist der sein Leben gegeben hat. Und der sogar dann eben sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Vers 11, nein, er wird sehen, also wer? Derjenige, der sich auf Hab und Gut verlässt, der Widersacher. Auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Also, ganz gleich wie reich oder arm jemand war, er überlässt sein Leben alles am Ende seinen Erben. Aber nicht nur den Erben, weil es gibt einen ganz berühmten Vers, Sprüche 13, 22, na gut, je nachdem, wie gut man ihn kennt, aber ist auf alle Fälle ein interessanter Vers. Die Habe der Gottlosen ist aufgespart für den Gerechten. Also, dass Gott am Ende doch sagt, okay, also das, was den Gottlosen gehört, das verlieren sie dadurch, dass sie halt auch die Gottlosen sind, und das gebe ich am Ende dem Gerechten. Der sich halt auch treu erweist mit dem, was er macht. Also wir hatten das im Psalm 37, der Gerechte kann geben. Der gibt aus freiem Herzen und alles Mögliche. Und darum ist das eben, auch die Erben kriegen dann halt, also sie müssen es weitergeben. Gräber sind ihr Haus immer da, also wenn man mal begraben ist, dann liegt man halt in einem neuen Haus für immer, also bis zur Auferstehung, ihre Wohnung für. Und sie hatten doch große Ehre auf Erden. Das Interessante ist hier bei Ehre und dann gleich auch Herrlichkeit kommt im nächsten Vers, wir setzen das ja oft bei Gott einfach gleich mit, also Ehre, so das Licht, das himmlische Licht. Aber das Interessante ist, dass Ehre und Herrlichkeit auch, also hängt von dem hebräischen Wort dann ab, aber in diesem Fall ist beides tatsächlich dann auch damit, kann Reichtum bedeuten. Also wenn Jesus redet von Salomo in alle seiner Herrlichkeit, dann meint Jesus natürlich nicht, dass Salomo geleuchtet hätte, ne, wie die himmlische Herrlichkeit, sondern da ist die Pracht und Herrlichkeit der Reichtum Salomos. Vielleicht auch das Gold, das dann schon noch geglänzt hat, aber auf alle Fälle der Reichtum. Also auch nochmal interessant, also wenn man sich das nochmal anguckt, weil an etlichen Stellen kommt Herrlichkeit tatsächlich vor als Besitztümer. Sagen zum Beispiel die Söhne Labans, also die Schwäger von Jakob, dass Jakob die Herrlichkeit ihres Vaters quasi sich selber unter den Nagel gerissen hat. Und da ist dann auch gemeint halt der Reichtum, dadurch, dass Labans Herden immer mehr abgenommen haben und Jakobs Herden immer mehr zugenommen haben. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Also einmal Herrlichkeit wieder Reichtum. Und dann ist das aber natürlich auch ein berühmter Vers aus Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind alle Sünder und bei Luther heißt es dann ermangelnde Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Wörtlicher wäre, sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Und da kann man jetzt auch zum Beispiel den reichen Kornbauern aus Lukas 12 mit reinnehmen, bei dem Jesus dann ja auch sagt, so geht es all denen, die Schätze sammeln auf Erden und sind nicht reich bei Gott. Also man muss bei Gott reich sein, dann hat man Gottes Herrlichkeit. Und das Schöne ist, auch die Herrlichkeit kann sich trotzdem auch hier auf der Erde zeigen. Also das ist nicht so ganz strikt getrennt, wie das manche dann sagen, so von wegen hier auf Erden arm, im Himmel dann reich oder umgekehrt. Sondern es hängt tatsächlich davon ab, wie man Gott halt auch in seinem Leben wirken lässt. Und tatsächlich auch, wo man mitunter ist, weil also jemand, der in einem richtig armen Land aufwächst, der braucht jetzt nicht unbedingt ein Multimilliardär werden, damit die Leute an ihm erkennen, dass Gott ihn gesegnet hat. Mit Herrlichkeit und so weiter, genau. Und dann ist aber, also jetzt nochmal mit der Herrlichkeit, die jetzt bei, die bei Römer 3,23 wäre, mit es ist kein Unterschied, dann ist ja das Schöne dabei, Römer 10, Vers 12 sagt ja auch nochmal wieder dieses berühmte, denn es ist kein Unterschied. Das nimmt er dann ja wieder auf an der Stelle und sagt dann, es ist kein Unterschied, es ist über alle derselbe Gott, reich für alle, die ihn anrufen. Und dann kommt der berühmte Vers, kommt hinterher in Ansatz auch noch im Psalm 50 dran, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Genau. Und das ist eben auch hier diese Herrlichkeit, die wir halt nicht haben. Also ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, wenn es nur meine eigene Herrlichkeit ist. Die, also ne, alle haben gesündigt, haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich aber mich auf seinen Namen berufe, dann habe ich Gottes Herrlichkeit. Dann bin ich gerettet. Und dann stehe ich wieder vor ihm. Also in seiner Herrlichkeit, das ist hier tatsächlich gemeint, die Herrlichkeit, die der Mensch aus sich selber raus hat. Und dann gibt es die Herrlichkeit, die der Mensch auch, also jetzt dadurch, dass ich zu Jesus gehöre, ist meine Herrlichkeit Gottes Herrlichkeit. Also, das wirkt dann manchmal sehr arrogant für Leute, die dann sagen, nein, wir haben doch nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, doch, im Glauben schon. Weil das ist dann in Römer 3,23 ja direkt hinten dran auch noch. Ne? Sie werden aber alle gerecht gemacht durch den Glauben. So, also, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Beim Vieh sieht man es halt noch ein bisschen schneller, weil die kürzer leben. Weil es gibt herzlich wenig Leute, die von ihren Haustieren überlebt werden. Weil Schildkröten hatten sie damals nicht in Israel. So die Galapagos-Schildkröten. Vers 14 sind wir jetzt. Das ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sela. Jetzt setze ich mir ins Klavier, mache ein Musikstück wegen Sela. Das könnt ihr über alles nachdenken. Nee, ich mache das Musikstück anders, das ich erkläre. Also, der Weg bedeutet ja eben das, wie man sein Leben lebt. Was ist dieser Weg? Dies ist der Weg in der eigenen Herrlichkeit. Aber nicht da drin bleiben zu können, sondern einfach halt ganz schnell wegzusterben wie das Vieh, das nur ein paar Jahre lebt und dann ist schon weg. Und man schlachtet es vielleicht auch noch ab, weil man halt Hunger hat. Kommt auch noch mit dazu. Und das war, und zwar von denen, die voll Torheit sind. Torheit bedeutet, passt jetzt wieder mit der Weisheit aus Vers 4 dazu, Torheit bedeutet, man weiß es eigentlich besser und macht es doch anders. Und das ist nochmal deswegen dieses Gottes Weisheit und menschliche Torheit und umgekehrt. Das, was Gott sagt, ist uns so töricht, weil wir es doch eigentlich besser wissen. Und deswegen auch nochmal dieses ganz Gefährliche für Christen, zu viel die Welt anzugucken. Also sage ich auch gerne häufiger, Christen in der Politik ist kein Problem. Aber Politik im Christen. Warum? Weil es dann nämlich bei ihm rauskommt. Auch am unpassenden Ort. Also wenn ein Christ sich nicht zuerst bewusst ist, ich bin ein Himmelsbürger. Und dann will ich das, was Gottes Reich hat, umsetzen, dann darf das sich in der Politik zeigen. Und das ist dann mitunter auch, was die Menschen anders verstehen. Ne? Also wir haben verschiedene Parteien, weil Leute mitunter halt anderes dann wichtig ist. Das ist dann völlig in Ordnung. Und Gott regelt das dann auch in der Demokratie, dass er dann mal hilft, dass mal die einen, mal wieder die anderen, dass es dann doch ein bisschen sich die Waage hält. Aber eben die Torheit wäre dann eben jetzt zu sagen, okay, nee, ich weiß es besser als Gott und sag, ich mach's jetzt so, weil mir die Welt in ihrer Weisheit das so beibringt. Dass eben Abraham und Sarah sagen oder Abraham und Sarai sagen, die einzige Variante, wie wir ordentlich ein Kind kriegen, ist, dass Abraham mit Hagar schläft. Und Gott sagt, nein, das ist es nicht. Ihr verleugnet euch selbst in dem Sinne, dass ihr sagt, es ist völlig wurscht, ob wir das körperlich können. Wenn Gott sagt, dann geht's. Bescheuert. Wie auch, dass Abraham dann später Isaak opfern soll. Bescheuert. Wie, dass Isaak später, wer als Hungersnot ist, aussät und hundertfach erntet. Bescheuert. Alles bescheuert aus weltlicher Sicht. Aber Gottes Weisheit, die er in die Situation hineingibt, die bringt es dann. Und mitunter ist dann der Weg halt anders bei den Leuten. Also es muss nicht bei jedem sein, dass er halt das auf die Weise macht, sondern dann zu sagen, okay, Jesus, ich habe gesehen, du hast den Menschen zu diesem Ergebnis gebracht. Er ist Abrahams Same, ich bin Abrahams Same durch Jesus. Zeig mir, wie ich dahin komme. So. Aber eben der Weg derer, die voll Torheit sind, ist der, dass sie ins Verderben gehen. Das Ende aller derer, deren ihr Gerede so gefällt. Es gibt ja Leute, die hören sich gerne reden. Muss ich natürlich dann hier oben, hier vorne selber auch aufpassen, ne? In meinem ersten Examensanlauf hatte ich einen Professor, der hat sich selber gerne reden gehört. Und wenn man eine Sache nicht so richtig gesagt hat, wie er das hören wollte, dann hat er einen Vortrag gehalten. Und dann musste man dagegen halten. Weil es wird da, zumindest in der Theologie, dann wird halt die eigene Redezeit bemessen. Und dann muss man gucken, dass man sich da dann behauptet. Anstrengend. Aber nicht nur Professoren hören sich gern reden, auch andere Leute hören sich gern reden. Und dann denkt man, ich habe die besten Worte.
Ja, ja.
So, genau. Es gibt's von allen Seiten. Und auch unter den Frommen. So. Sie liegen bei den Toten wie Schafe und der Tod weidet sie. Aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen und ihr Trotz muss vergehen, bei den Toten müssen sie bleiben. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Also all die Gottlosen, die sind gewissermaßen totgeweihte Schafe. Also die gehen alle auf die Schlachtbank, aber dann eben dagegen, die Frommen werden über sie herrschen. Also was sind die Frommen? Die Pietisten, vom lateinischen Wort her. Also fromm bedeutet diejenigen, denen ihr Glaube ernst ist. Und zwar, also fromm, also der Glaube ernst, aber auch wirklich biblischer Glaube. Nicht, ne, also nicht der total gesetzliche Glaube oder der total liberale Glaube, sondern der biblische Glaube, der ist denen wichtig, das sind die Frommen. Wird ja bei uns häufig als Schimpfwort mittlerweile gebraucht. So ein Frommer. Die werden über sie herrschen tatsächlich. Und dann, Gott aber wird mich erlösen. Und an dem Punkt spricht Jesus wieder raus. Also natürlich darf das jeder für sich in Anspruch nehmen, der ein Gerechter ist. Und zwar alttestamentlich Gerechter und auch dann erst recht ein neutestamentlicher Gerechter. Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Also da, wo es so aussieht, als sei nichts mehr zu machen. Jesus hängt am Kreuz und auf den Ruf steigt er herab, tut er sogar nichts, sondern stirbt. Wird ins Grab gelegt und am dritten Tag kommt wieder raus. Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Das kann sich natürlich dann auch zeigen, dass Gott einen vor dem Tod rausholt, aber tatsächlich zu wissen, ich kann Gott so sehr vertrauen, dass ich sogar sterben kann. Also so wie Abraham ja bereit war, Isaak komplett zu verbrennen, weil er wusste, ich kriege ihn von Gott wieder, denn durch Isaak habe ich die Verheißung. Sowas, also das ist richtig sturer Glaube, also positive Sturheit, dass er gewusst hat, ich habe die Verheißung. Und darauf konnte er bauen. Und das auch zu sagen, ich bin dabei, denn er nimmt mich auf. Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich ist, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Da haben wir wieder, Herrlichkeit ist tatsächlich auch ein Wort für Reichtum in der Bibel. So komisch das klingt für uns heute. Und dann lass dich dadurch nicht anfechten. Also das ist ja dieses ganz oft dieses Thema, warum geht es den Gottlosen eigentlich so gut? Aber gerade hier haben wir das eben, das ist eigentlich das Grundthema dieses Psalms. Den Reichen wird es am Ende nicht gut gehen, wenn sie gottlos sind. Also von daher, mach dir nichts draus, zumindest nicht zu sehr. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Ne? Ihr kennt den berühmten Spruch, das letzte Hand hat keine Taschen. Ihr kennt bestimmt auch den Satz Jesu, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Und da ist auch nochmal das Interessante, also das ist jetzt kein direkt biblischer Spruch, aber er ist dann viel bei Christen geprägt, auf Englisch ist erstmal, weil ich ihn da gelernt habe, you can't take it with you, but you can send it ahead. Also du kannst es nicht mit dir mitnehmen, aber du kannst es vor dir voraussenden. Das ist dieses sich Schätze im Himmel sammeln. Wie sammle ich mir Schätze im Himmel? Tatsächlich dadurch, dass ich im Glauben an Jesus gute Werke tue. Wenn ich nicht im Glauben an Jesus die Dinge tue, dann sind sie mir als Sünde angerechnet. Und dann bringen sie nichts. Aber wenn ich im Glauben an Jesus gute Werke tue, gute Werke von Evangelium verkünden bis den Armen aus dem Dreck raushelfen. Alles, was aus dem Glauben heraus geschieht, sind diese Werke, die dann den Schatz anhäufen. Und noch viel mehr. Das ist der Schatz, den wir haben, den wir nicht mitnehmen können, der aber auf uns wartet. Seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren, genau das hatten wir jetzt auch gerade gewissermaßen schon, kann man nichts mitnehmen. Er freut sich wohl des guten Lebens und man preist ihn, wenn es dir und man preist dich, wenn es dir gut geht. Aber lass doch fahren, sieh ihren Vätern nach und sie sehen das Licht nimmer mehr. Also da auch nochmal, man wird in der Welt schön gepriesen, aber am Ende bringt es nichts. Und wenn jemand auch noch so reich ist, ganz gleich, ob man den politisch mag oder nicht, das ist da dann tatsächlich egal. Wir haben die Pflicht, für die einen und die anderen zu beten. Also nehme ich jetzt mal zwei Beispiele aus der amerikanischen Gruppe. Elon Musk gegen Bill Gates. Weil die einen, also auf der einen, jetzt wenn man die politischen Lage in Amerika nimmt, die einen mögen den einen sehr, die anderen mögen den anderen sehr. Aber das Wichtige ist, für beide zu beten. Dass die tatsächlich vor dem Leben noch reich werden bei Gott. Sonst haben sie nichts davon. Und jetzt kommt nochmal der Vers von vorhin. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Also noch einmal, meine Herrlichkeit ist die, dass ich Sünder bin und nicht die Herrlichkeit Gottes habe. Aber wenn ich dann gerecht bin durch den Glauben, weil ich mich auf ihn berufe, dann bin ich auf einmal in Gottes Herrlichkeit, dann ist das meine Herrlichkeit. So. Wie versprochen, wir haben es noch zu Psalm 50 geschafft. Jetzt gibt es einen neuen Autoren, nicht mehr die Söhne Korach, sondern ein Psalm Asaphs. Asaf war einer der Anführer der drei Levitenfamilien. Also die Leviten sind schon zu Moses Zeiten in drei Familien aufgeteilt worden. Kehat, Merari und... Natürlich fällt es einem da nicht ein. Auf alle Fälle, das sind also drei Gruppen. Moses Söhne waren auch bei den einen Leviten dabei, die dann halt... Wenn ich weiter nachdenke, habe ich wieder eine Sperre, fällt mir nicht ein. Also auf alle Fälle, Asaf war dann, als David die Leviten ja mit einer neuen Aufgabe beauftragt hat, nämlich nicht mehr die Gegenstände der Stiftshütte durch die Gegend tragen, was man übertragen sehen kann, als Jesus zu den Leuten bringen, sondern dann hat er gesagt, ihr singt jetzt. Und auf diese Weise bringt ihr Jesus zu den Leuten. Und dann war Asaf einer der Anführer einer dieser Levitengruppen. Und Asaf war dann tatsächlich von Gott so begabt, dass er ganz viele Psalmen geschrieben hat. Er ist derjenige, der die zweitmeisten Psalmen in der Bibel geschrieben hat. Wer hat die meisten Psalmen geschrieben?
Ja.
Genau, danke. Gut aufgepasst. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Also wenn ihr den zweiten Teil des Verses hört, das berühmte Lied und der berühmte Vers kommt erst in Psalm 111. Also da sind wir noch nicht. Passt jetzt aber in diese Woche, war also die Psalm 111 bis 115 sind die Psalmen, die Jesus beim Lobgesang gesungen hat. Also das heißt, als sie den Lobgesang gesungen haben, die sogar bis 16. Bis 116 sogar, genau. Das sind die Psalmen, die beim Lobgesang sind zum Passafest. Also, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu. Gott redet. Er redet immer. Den ganzen Tag. Also, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, das heißt natürlich nicht nur, während das Licht scheint. Denn Salomo ist berufen worden während der Nacht. Samuel, nicht Salomo. Aber Salomo, ja, Salomo hat geschlafen. Also von dem her war auch Nacht. Das ist eine sogenannte Inklusio, das heißt also die ganze Zeit, den ganzen Tag, aber auch die ganze Nacht. Und Gott redet. Warum höre ich ihn denn nicht? Das liegt mitunter daran, dass ich mich zu sehr auf die Welt einstimme. Das hatten wir bei Psalm 38. Durch meine Sünden kann ich mir das mitunter versperren, dass ich Gott richtig höre. Also, genau, aber eben Gott redet und ich darf ihn eigentlich auch hören. Und es gibt tatsächlich die unterschiedlichsten Varianten, wie er das macht. Mitunter hört man eine kleine Stimme, mitunter sieht man etwas, mitunter kriegt man plötzlich eine Bibelstelle in den Sinn, mitunter hört man ein Lied, das man vielleicht lange nicht mehr gehabt hat, aber es kommt auf irgendeine Art und Weise. Und mitunter auch durch Mitchristen. Aus Zion bricht der schöne Glanz Gottes. Zion ist ja der Tempelberg. Und anstatt zu sagen, nee, im Osten geht die Sonne auf, wird jetzt gewissermaßen gesagt, auf Zion geht die Sonne auf. Also selbst die Leute, die in Bethanien leben, die nach Westen gucken müssen, würden jetzt dort den Aufgang der Sonne sehen. Also Gottes Glanz ist seine Herrlichkeit, die im Tempel wohnt. Und geht auf bedeutet tatsächlich auch, man kann die Herrlichkeit Gottes sehen an Jerusalem. Herrlichkeit hat auch, ne, wieder das, was ich vorhin beim ersten Psalm gesagt habe. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Auch nochmal ganz interessant. Und gerade, ne, wenn wir uns jetzt Weihnachten, jetzt auch noch Ostern angucken, unser Gott kommt und schweigt nicht. Jesus ist nicht nur auf der Welt rumgelaufen und hat geschwiegen, sondern er hat geredet mit den Leuten. Natürlich auch als Mensch, auch als Prophet Gottes, aber dann eben auch als Gott. Das kriegt man nicht so genau auseinander dann halt, aber Gott hat geredet und er redet bis heute. Jesus redet, der Heilige Geist redet. Und darauf dürfen wir uns was einbilden, gewissermaßen, dass Gott zu uns redet. Wir dürfen uns bloß nicht insofern was drauf einreden, als dass wir nicht unbedingt immer alles mitkriegen. Wir brauchen auch manchmal, dass es andere wissen für uns. Der zweite Teil des Verses, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Also das passt jetzt wieder nicht zu Jesus, ne? Zumindest nicht bei seinem ersten Kommen. Beim zweiten Kommen wird es dann schon eher so. Fressendes Feuer soll auch bedeuten Blitze. Also mit Feuer bezeichnet, als Himmelsfeuer bezeichnet man die Blitze. Und mächtiges Wetter ist dann halt Blitz und Donner. Das gehört dann wieder mit da rein, kennt ihr vielleicht auch aus Hiob, ne? Hiobs Freund Elihu fängt an, von Gott zu reden, von dem Gewitter. Und entweder sieht er das Gewitter und beschreibt dann halt, dass Gott quasi im Gewitter aufzieht, oder er beschreibt es einfach und Gott zieht so auf. Weil das ist ja tatsächlich etwas, was wir merken, so wie wir von Gott reden, so tritt er auch auf den Plan, wenn es mit der Bibel übereinstimmt. Wenn ich Gott brauche als Hilfe für ein bestimmtes Problem, dann muss ich auch von ihm vor mir reden und vor den anderen auch, als dem, der mein Problem lösen kann. Kann und will. Denn sonst kommt der Glaube nicht dabei raus. Sonst sage ich nur, ja, Gott kann mir vielleicht helfen, aber macht das denn und überhaupt. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Richten bedeutet in dem Fall nicht nur bestrafen, sondern bedeutet auch belohnen, nämlich die Gerechten. Das heißt also, wir als die Gerechten in Jesus dürfen uns auch freuen auf Belohnung. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer, und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Auch da nochmal, Gericht ist positiv für die Gotteskinder. Die Heiligen ist in dem Fall Israel, die er sich ausgesondert hat. Wenn wir das jetzt auf heute halt gucken, sind es alle Christen. Höre mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Oh, jetzt wird's blöd. Also natürlich, habe ich gerade gesagt, Richter ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber trotzdem, jetzt kommt Gott auf einmal, ich will wieder dich zeugen. Ich rede gegen dich. Ich bin dein Gott. Gott bin dein Gott. Nicht deine Opfer wegen klage ich dich an. Sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Also, Gott sagt nicht in diesem Fall, wie er es an anderen Zeiten hätte sagen können, ihr opfert mir nicht und habt Gemeinschaft mit anderen Göttern. Das ist ganz berühmt gewesen in Richter 10. Da sagt er zu den Leuten, ich kann euch nicht mehr helfen. Opfert doch euren Göttern und fragt bei denen nach. Also, Die Opfer sind tatsächlich nicht verkehrt. Und die sind auch täglich da. Das heißt, darin liegt es nicht. Aber trotzdem sagt er, ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Was meint er damit? Das sagt er jetzt gewissermaßen in den nächsten Versen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Bocken trinken? So, jetzt erstmal bis dahin. Also, natürlich in einer gewissen Weise kann man das immer noch sehen, das sage ich auch ganz besonders beim Dank- oder Friedensopfer. Dadurch, dass das Feuer, das ja verzehrt, Gott ist ja verzehrendes Feuer, ist Gott gewissermaßen tatsächlich auch das Opfer. Und dann gerade beim Dankopfer kriegen der Priester was und der, der geopfert hat, und man hat Tischgemeinschaft mit Gott, und wenn man Tischgemeinschaft miteinander hat, wird man einander ähnlicher und man ist dazu verpflichtet, einander beizustehen. Deswegen ist das Dankopfer ganz wichtig dafür gewesen, dass Hannah da wusste, ich habe jetzt meine Verheißung von Gott bekommen. Und kann dann fröhlich vom Dankopfer essen. So, Gott meint damit aber, ihr braucht mir das nicht in den Rachen schieben gewissermaßen, weil ich nicht genug hätte. Gott sagt, mir gehört alles. Das ist eine wunderbare Einstellung, die man haben darf als Christ. Meinem Gott gehört die Welt. Meinem Gott das Himmelszelt, ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Wieder in diesen ganzen Wirrungen um Wirtschaft und was sonst noch zu alles zu sagen, meinem Gott gehört ja alles. Ihm gehören die Tausenden auf den die Tausenden des Vieh auf den Hügeln. Das gehört ihm alles. Und ich bin das Kind dieses Gottes, dem das alles gehört. Das heißt, ich darf, wenn ich Not habe, bei ihm ankommen und muss nicht sagen, hat er denn genug? Entweder wisst ihr es aus eurer Elternperspektive, man hat manchmal nicht genug, oder auch aus der Kinderperspektive, dass man sagt, ja, haben wir jetzt gerade genug zu Hause. Da konnte man nicht immer zum Vater kommen, weil man nicht wusste, hat er auch vielleicht nicht Lust drauf oder was auch immer. Aber gerade eben auch ist vielleicht gerade knapp. Und Gott sagt, ich habe genug. Mir gehört alles, die ganze Erde gehört mir. Und dann sagen zu können, und jetzt komme ich zu dir und sage, ich habe dieses Anliegen, ich habe das... ich habe dieses Problem, ich habe da einen Mangel. Hilf mir bitte. Und dann zu wissen, ja, er hilft tatsächlich. Gerne und fröhlich und überhaupt. Jetzt kommt aber das Interessante. Die nächsten zwei Verse. Opfere Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also, zweiter Vers, Psalm 50, 15, Gottes Telefonnummer. Ne? Das kennt ihr bestimmt, dass man das sagt, ne? Kurze Anekdote. Wir hatten in meiner Heimatgemeinde eine Frau, die hat sehr gerne bei bestimmten Leuten angerufen. War einfach eine alte Frau, allein zu Hause und hat dann gerne geredet. Und dann war es tatsächlich so, war dann so, irgendjemand ging ran und dann war es halt, hallo, hier ist Bartelsen, okay. Und dann war klar, derjenige, der am Telefon ist, der bleibt erstmal am Telefon. Und irgendwann waren wir, also eigentlich wollte sie erst mit meiner Mutter oft reden, aber dann hat sie uns Kinder halt auch noch mit reingenommen und wir haben auch geduldig zugehört und alles. Unser Pastor, der hat auch dazuhören müssen und alles Mögliche. Und dann bei irgendwas war es dann, es klingelte das Telefon, meine Mutter geht ran und ich rufe aus Spaß, weil meine Mama hatte gar keine Zeit, aber musste jetzt schnell rangehen, das Telefon. Und ich rufe dann, das ist jetzt bestimmt Frau Bartelsen. War sie nicht, es war die Frau von unserem Pastor, die hat aber auch laut lachen können darüber, weil sie eben wusste, dass entweder sie, ich glaube sie war mitunter auch, aber ihr Mann halt war dann auch oft halt, naja. Und als die Frau Bartelsen dann starb, hat unser Pastor folgenden Bibelvers genommen, als für ihre Beerdigung, rufe mich an in der Not. Also, zum einen als bisschen als Witz, ne? Also natürlich, und dann hat er aber natürlich auch ganz klar gesagt, und sie wusste aber, wo sie auf alle Fälle immer hinkommen konnte. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Opfere Dank. Das ist nämlich gar nicht unbedingt immer einfach. Gott Danke zu sagen. Warum? Weil man sich nicht immer danach fühlt. Das ist wieder Teil von dem sich selber verleugnen. Ne? Also Lukas 9, Vers 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, ich sterbe mir komplett dem, was ich will. Und das ist dann zum Beispiel eben, ich opfere Dank und danke Gott, obwohl ich ihn eigentlich komplett anklagen möchte. Das Schöne ist, dass man Gott trotzdem anklagen darf und dann, also das geht schon. Und dann darf selbst der Dank in einem anklagenden Ton sein, aber es ist dieses Dankopfern zu sagen, nein, ich danke dir, ich weiß, dass du dich kümmerst. Wenigstens das. Man darf ihm sogar schon danken dafür, dass er das alles gemacht hat. Also, ne? Markus 11, 24. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, glaubt nur, dass ihr es empfangt, wörtlich, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Also, was ich im Glauben bitte, weil ich weiß, dass es nach seinem Willen ist, das wäre jetzt noch 1. Johannes 5, dann weiß ich, dass es nach seinem Willen ist und dann weiß ich, dass ich es habe. Und ich darf ihm dann bei den Dingen, die nach seinem Willen sind, danken dafür, dass ich es schon habe. Opfere Dank, selbst da, wo du nicht denkst, dass du es eigentlich könntest. Grob ist ja dieses Gott zu danken für das, was er tut oder getan hat. Und was unter anderem auch, was er tun wird. Opfere Gott Dank. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Das, was man versprochen hat, soll man einhalten. Ist für die damalige Zeit nochmal besonderer gewesen, weil die Leute haben ganz viel geschworen und Gott versprochen und dann haben sie es nicht unbedingt gehalten. Deswegen gibt es auch ein Gesetz, mit dem das dann halt dass man dann Opfer bringen soll, wenn man es doch nicht halten kann. Und es gibt ein anderes Gesetz, wenn eine Frau ein Gelübde schwört und noch zu Hause wohnt, dann kann der Vater Widerspruch einlegen oder der Mann kann Widerspruch einlegen bei der Frau, wenn sie verheiratet ist. Was einfach nur bedeutet für die Frau, du hast noch eine Möglichkeit rauszukommen aus dem Gelübde, der Mann nicht. Das ist in dem Fall gar nicht chauvinistisch gemeint, sondern sagt den Frauen, okay, bei euch, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, ihr kommt nochmal raus. Und das Schöne ist, wir sind die Braut Christi. Jesus spricht für uns vor dem Vater und vertritt uns. Und wenn wir halt was sagen, dann sagt er, er meint eigentlich das. Aber eben, erfüll deine Gelübde. Und dann, und rufe mich an in der Not. Es ist tatsächlich genau dasselbe Wort wie später im Propheten Joel, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Habe ich extra nachgeguckt, weil das mir dann eben nochmal wichtig ist. Anrufen bedeutet sich auch berufen auf Gottes Namen. Du bist der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Du bist der Gott, mein Erlöser. Du bist der Gott, mein Versorger. Du bist der Gott, mein Arzt. Und so weiter. Oder einfach nur Jesus. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Heiland. Du bist mein Heiler. Du bist meine Rettung. Du bist meine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich berufe mich auf deinen Namen. Rufe mich an, also beruf dich auf mich in deiner Not, was auch immer die Not ist. Wir hatten das kürzlich im Hauskreis, dass dann, also einerseits finde ich das gut, also hat einer erzählt, ja, es ging ihm halt nicht gut und dann sagt er, und was rege ich mich eigentlich auf, Jesus ist doch für mich ans Kreuz gegangen und so weiter. Stimmt ja auch, also erstmal, das ist schon in Ordnung, aber bei diesem Vergleichen oder auch, das habe ich vor ein paar Wochen mal gesagt, eigentlich dürften sich selbst die Christen in Nordkorea nicht beschweren, weil sie es nicht so schlimm hatten wie Jesus. Weil die müssen nicht die Sünde der Welt tragen. Und trotzdem nimmt Jesus jede einzelne Not ernst. Ne? Wenn dem kleinen Kind das Eis runterfällt in den Dreck, ist das die größte Katastrophe für das Kind. Für die Eltern nicht. Die wissen, ich habe noch ein Eis im Kühlschrank. Ne, aber trotzdem nimmt die Mutter die Not des Ernstes, die Not des Kindes ernst und sagt nicht, jetzt strehe dich nicht so an. Muss man natürlich an manchen Punkten auch wieder sagen, aber ganz oft sind wir zumindest auch im deutschen Bereich so, dass wir gleich mit dem Vergleich ankommen und sagen, anderen geht es ja viel schlimmer. Wir jammern ja auf hohem Niveau. Tun wir eben auch, aber Jesus nimmt trotzdem die Not ernst. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Weil sonst schieben wir das weg und dann kann sich Gott auch gar nicht drum kümmern. So. Rufe mich an in der Not. Beruf dich auf mich, wenn du in Zeiten der Not bist. Ganz wichtig zur Not, nehmen wir noch einmal gerne Psalm 20. Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Also da haben wir seinen Namen nochmal auch. Und ganz wichtig dabei ist dann auch in Vers 4, er gedenke deiner Speisopfer und dein Brandopfer seien angenehm. Also alles das, was ich opfere auf irgendeine Art und Weise. Also die Luther, wie Luther es übersetzt hat, eigentlich mit Opfergaben in beiden Fällen. Also Brandopfer und Opfergaben. Dass Gott daran denken soll und entsprechend handeln. Gehört alles damit hinein. Also ich berufe mich darauf und ich habe auch schon geopfert, auf welche Art und Weise auch immer. Also wenigstens mich selbst, dass ich Dank opfere. Denk daran, du gedenkst dran, gefälligst und hilfst mir. Und deswegen dann, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Auch Psalm 91, er ruft mich an, darum will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Wenn wir ihn anrufen, werden wir gerettet. Auch in diesem Moment eben, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wer sich auf Gottes Namen beruft, dem wird geholfen. Ganz gleich, was die Hilfe sein soll. Gott hilft. Warum? Weil sein Name das größte Rechtsdokument ist. Das ist das, womit jeder ankommen kann. Ganz gleich. Es ist kein Unterschied. Es ist ein Gott, reich über alle, der sich über alle reich erbarmt, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das ist das Wichtige hierbei. Gott anzurufen. Wenn ich das aber nicht im Glauben tue, dann kann er mir nicht helfen. Weil ich dann wieder nicht davon ausgehe, dass er mir wirklich helfen will. Obwohl er sagt, ich will dich erretten. Und sie sagt dann, ach, ob er das wirklich so meint. Nein, Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Also gibt, das wäre jetzt 4. Mose 23 zum Beispiel, gibt noch ein paar andere Verse. Gott kann nicht lügen. Und wenn er hier sagt, ich will dich erretten, wenn du mich anrufst, und du sollst mich preisen, du wirst mich preisen dafür, dann steht das auch fest. Wie er aus der Not rausholt, das ist ihm mitunter überlassen. Und das hängt dann auch davon ab, was er vorher versprochen hat. Entweder persönlich oder halt durch sein Wort. Und worauf ich dann auch poche, aber er rettet. Und der Lobpreis wird daraus kommen. Und deswegen soll man schon vorher Dank opfern. Weil ich sagen kann, ich danke dir jetzt schon dafür, was du später tust. Das zeigt nochmal einen größeren Glauben. So. Vers 16. Aber zum Gottlosen spricht Gott. Was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch die Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich? Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässtest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Also, der Gottlose, der sich dann irgendwie, der dann noch so fromm tut und sich an Gottes Wort hält, oder also, ne, also Gottes Wort sich vorhält, aber Gott sagt ganz klar, nee, du nimmst das nur in den Mund, aber du hast die Zucht. Also du bist dagegen, dass ich auch mal mit dir umgehen muss. Wie auch immer das Umgehen ist, ne? Du bist dagegen, dass ich dir auch mal etwas sage, was dir nicht passt. Und das zeigt sich vor allem darin, dass du dem Dieb hinterherläufst, und zwar ist hier tatsächlich gemeint, du hast Gemeinschaft eben, auch mit den Ehebrechern. Gemeinschaft, ich mache mich eins mit denen. Übrigens mit der Gemeinschaft, darum war es so schlimm, als Jesus dann Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern hatte. Aber für einen, sag ich jetzt mal, normalen Menschen, der halt noch nicht in der Gerechtigkeit Gottes drin steckt, wenn der Gemeinschaft hat mit den Sündern, dann wird er dadurch verdorben. Sagt Paulus auch im 1. Korintherbrief, böser Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn man aber wie Jesus komplett drin ist in Gott, dann verändert man die Situation. Und deswegen ist ganz wichtig, vorher zu gucken, in welche Gemeinschaft man geht, mit wem bin ich in einer Gemeinschaft, ganz besonders auch mit wem bin ich in einer Beziehung, weil mich der Mensch sonst vielleicht von Gott wegbringt. Oder bringt er mich näher zu Gott hin? Und natürlich bei den Verheirateten, dann kommt man nicht mehr raus. Man hat dann nur die Chance rauszukommen, wenn der Ehepartner auch tatsächlich doch ungläubig ist und dann raus will, der sagt Paulus, dann darf er gehen. Aber der Gläubige hat sich tatsächlich für ewig gebunden, wenn man so will. Deswegen auch nochmal, stiller Zitatum, prüfe, wer sich ewig bindet. Und danach, du lässt deinen Mund Böses reden. Böses bedeutet tatsächlich alles, was dem Wort Gottes nicht entspricht. Böses kann tatsächlich auch sein, dass ich nach außen Gutes rede, aber es entspricht nicht Gott in der Situation. Das ist auch böse. Also so wie die Israeliten sich gesagt haben zur Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft, wir haben den Tempel des Herrn hier, uns passiert nichts. Und Jeremia sagt dagegen, nein, stopp, halt. Gott klagt noch weiter an. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei wie du. Also, Gott schweigt manchmal. Und es ist oft so, wir beten um etwas und sagen, ach, ich möchte das so gerne. Und Gott schweigt. Und dann nehmen wir Gottes Schweigen als Zustimmung. Das heißt, dass du glaubst, ich sei wie du. Und dann sagen wir, ah ja, dann ist Gott damit komplett in Übereinstimmung, wunderbar, passt. Hängt aber oft damit zusammen, dass Gott halt sagt, du bist sowieso schon auf diesem Weg. Und wenn du nicht ernsthaft bereit bist zu sagen, nee, dann lasse ich es auch sein, dann kann ich dir nicht helfen und dann schweige ich darüber. Oder Gott sagt, ich habe dir ganz eindeutig dieses Wort gesagt, das musst du jetzt weitergeben. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Also zurechtweisen ist tatsächlich noch nicht vor Gericht stellen in dem Sinne, dass man in die Verlorenheit ginge. Sondern Gott sagt, ich habe trotzdem noch was mit dir vor. Also das ist doch die Gnade in dieser Welt. Dass Gott sagt, du hast jetzt noch die Möglichkeit zur Umkehr. Und zwar Umkehr zum einen, wenn du noch gar nicht mit Gott unterwegs bist, mach auf deinem eigenen Weg kehrt und komm wieder zurück auf Gottes Weg. Und wenn du schon mit Gott unterwegs bist, dann mach in deinem Denken eine Kehrtwende und sag, ich will jetzt so denken, wie Gott denkt. Ich will Gottes Wort in mich aufnehmen und das weitermachen. Die letzten zwei Verse. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Vergessen bedeutet nicht, dass ich gar nicht mehr weiß, dass es Gott gibt, sondern ich handle so, als gäbe es Gott nicht. Also das Vergessen-Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen schon mal. Der Mann weiß, es ist der Geburtstag meiner Frau oder es ist unser Hochzeitstag. Und was macht er? Er organisiert einen Angeltrip mit seinen Kumpels und um die Angelausrüstung zu bezahlen, verkauft er den Ehering der Frau. Das ist Vergessen im biblischen Sinn. Ich weiß es eigentlich, aber ich handle entsprechend nicht so. Gott vergessen bedeutet, ich lebe so, als gäbe es Gott nicht. Und das tun viele Christen auch. Viele Christen haben irgendwie die Erlösung, aber an den Punkten, wo ihnen Gott nicht passt, da leben sie halt doch anders. Passt ein bisschen mit der Predigt zusammen vom letzten Sonntag. Und dann eben, passt auf, begreift es doch jetzt noch, seht es endlich ein, dass ich nicht euch hinwegraffe und kein Retter ist mehr da. Weil wenn Gott hinwegrafft und Jesus nicht im Weg steht, weil wir uns hinter Jesus retten, dann sind wir weg. Wer Dank opfert, da haben wir nochmal den Dank, der preist mich. Preisen und loben ist ja eigentlich Gott zu loben und preisen für das, was er ist. Und das ist das nochmal dieses, ne? Also wer Dank, weil Gott ja das ist, was er tut und das tut, was er ist. Deswegen ist, wer Dank opfert, der preist mich. Und passt hier auch noch eben, opfere Dank und ganz am Ende von den zwei Versen, und du sollst mich preisen. Das gehört beides zusammen. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Also noch einmal. Ich stecke in einer Situation drin und weiß nicht, wie ich da rauskomme. Dann Gott zu danken. Und dann zeigt er den Weg aus der Situation. Das Heil Gottes, wirklich die Rettung aus der Situation heraus. Rettung in allen Varianten, was es bedeuten kann. Und Gott hilft daraus. Entweder eben komplett raus, neue Situation, oder er verändert die Situation zu den eigenen Gunsten. Und das hängt dann nochmal eben damit zusammen, was Gott vielleicht schon vorher gesagt hat, was man mit Gottes Heil ausgemacht hat oder wie auch immer. Ich habe es tatsächlich geschafft, die zwei Psalmen ganz schnell durchzunehmen, obwohl die jetzt viel mehr Verse hatten, aber trotzdem. Das heißt, es macht euch keine Hoffnung, ich schaffe es nicht immer. Jesus, danke für dein Wort und danke vor allem, dass wir dir danken dürfen und dass wir durch das Danken dich anrufen, deinen Namen haben und dass wir dadurch gerettet werden. Dass wir die Rettung haben, die wir brauchen, die wir in allen Situationen brauchen. Stärke uns darin, dass wir das jedes Mal aufs Neue wieder in Anspruch nehmen, weil du es versprochen hast. In deinem heiligen Namen.